Himmel, wir möchten dir von Herzen danken für den heutigen Tag. Danke für das Miteinander. Danke für die Erlebnisse. Danke für die Schöpfung, die wir vielleicht auf ganz neue und andere Art erfahren und sehen durften. Und mein Gebet ist, Herr, dass es dazu dient, dass unsere Wertschätzung für dich einfach wächst, denn wir erkennen, wie kreativ du bist, wie gewaltig du bist. Danke, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Und wir sehen es auch in der Natur, Herr, ob das die Blumen sind, die wir entdeckt haben, das Wasser, die Weite. An all diesen Dingen erkennen wir stückweit, dass es einen Gott gibt und dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du dich offenbart hast in Jesus Christus, deinem Sohn, an dem wir genau erkennen, wie du bist, wozu du uns geschaffen hast und wo wir hingehören. So segne uns auch diesen Abend, unser Miteinander, im Namen Jesu. Amen.
Grace never ending, your hands that carry me. Your body is broken for all the world to see. My heart is held by love so unconditional. You captivate me. You're the lover of my soul. I give you my worship and all of my passion. I give you my whole heart and all my and here I will bow down and say that I need you. And here I will worship and say that I love you. And oh, how 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 I love you. I want to know you. Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake my heart. I want to know you. Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake my heart. Yeah, I want to know you. Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake my heart. I want to know you. Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake my heart.
Thanks, Liz. Appreciate that. Könnt ihr mich alle verstehen gut? Funktioniert das? Super, danke. Übrigens, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Kirchenhymnus, einem Kirchenlied und einem Anbetungslied? Kennt ihr das? Da ist ein älteres Ehepaar, die leben an Land und die gehen halt immer in die Kirche. Und einmal geht der Ehemann in eine große Stadt. Und da geht er halt in eine moderne, große Kirche und da hört er Anbetungslieder. Und dann kommt er nach Hause und da fragt ihn halt die Frau, die Resi heißt sie, sagt sie, ja, wie war es da in der großen Stadt, in dem Gottesdienst? Sagt er, ja, es war ziemlich ähnlich wie bei uns, nur die haben Anbetungslieder gesungen. Dann sagt sie, ja, was ist der Unterschied zwischen Anbetungslieder und Hymnen, die wir singen? Sagt er, es ist ungefähr so. Wenn du in einer Hymne singst, Resi, die Kühe stehen im Feld, das wäre eine Hymne. Wenn du aber singst, Resi, Resi, meine Resi, die Kühe, die braunen Kühe, die schwarzen Kühe, die braunen, die weißen und die schwarzen Kühe, sie stehen im Feld. Im Feld, sie stehen im Feld. Das ist ein Anbetungslied. Ja, der Unterschied. Jetzt wisst ihr es auch. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch kurz, Marco, stell dich kurz vor, Doro, weil ihr seid noch, die kennen euch nicht. Nur damit. Genau. Die wohnen bei uns im Waldschlössl. Letztes Jahr waren wir da im Oktober, war ich in Tansania, da im Busch, in Mbeza. Das war ganz interessant. Und der Markus ist da der Leiter von einem Krankenhaus. Die haben so 120 oder was? So Betten, gell? Ein bisschen anders wie bei uns. Ein bisschen anders. Wie zwischen Anbetungslied und Hymne. Ein bisschen Unterschied. Aber es hat mich sehr beeindruckt, die Arbeiten. Ich war da die ganze Woche. Ich habe da Bibelvorträge gehalten für die Missionare und FSJler und wer immer noch da unten war. Ganz andere Welt, derselbe Herr, derselbe Christus. Okay, auf jeden Fall für heute Abend möchte ich kurz das Wort wieder schauen, was Gott uns zu sagen hat. Und mich hatte heute früh, der Johnny hat ja die Andacht gehalten beim Frühstück. Und da hat er die zwei Worte gesagt. Was war das für Schauspieler? Wisst ihr es noch? Der Kevin Costner. Genau, der gesagt hat die zwei wichtigsten Worte. Be present. Glaube ich, stimmt, oder? Be present. Sei gegenwärtig oder lebe in der Gegenwart. Und er hat eben gesagt, das sind die zwei wichtigsten Worte, die ihm jemand gesagt hat. Be present. Lebe in der Gegenwart. Das heißt, es geht darum, dass man in der Gegenwart ist, dass ich da bin, wo ich bin, weil sonst habe ich nichts. Seht ihr, wir haben sonst nichts außer der Gegenwart. Die Vergangenheit ist vorbei, die kannst du nicht mehr ändern. Und die Zukunft, wir wissen nicht, ob wir morgen noch sind. Das, was wir haben, ist wirklich nur die Gegenwart. Darum, das ist gar nicht so blöd, was der Costner gesagt hat, be present. Dieses Sein. Es gibt natürlich unter Christen auch, ich sage es jetzt, das ist ein bisschen eine Karikatur, aber da gibt es zwei verschiedene Kategorien. Da gibt es so die Tun-Christen, nenne ich die. Die müssen immer was tun. Und dann gibt es die sogenannten Sein-Christen. Die sind einfach. Da ist ein Unterschied. Der Tun-Christ, und vielleicht findest du dich selbst in einem oder anderen ein bisschen mehr, der Tun-Christ ist der, der ist immer aktiv für Jesus unterwegs. Im Urlaub ist er auf Missionseinsatz, nicht in Kaole oder sonst wo. Und da hilft er in der Küche in irgendeinem Zeltlager. Der setzt sich für mehr Gerechtigkeit im Land ein. Der macht Besuche im Gefängnis und investiert in der Lebenshilfe. Er liest sämtliche Rundbriefe von Hilfswerken und er arbeitet hart daran, diese Welt zu verändern. Dieser Christ zitiert meistens Bibelverse wie Matthäus 25, wo Jesus sagt, was ihr einem der geringsten dieser Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also tut etwas. Das Problem bei den Tun-Christen ist, in seinem Leben entstehen manchmal Sprünge, weil er wird müde, weil er ja immer was tut und was noch schlimmer ist, er wird zornig auf die Christen, die nicht so viel tun wie er und die nicht mithelfen, diese Welt zu verbessern. Und so ist er enttäuscht und wird dann auch leicht ein bisschen bitter. Nicht selten brennt diese Art von Christ aus. Das sind dann die Burnout haben und so weiter. Das ist der Tun-Christ. Dann gibt es aber die Be-Present-Christen. Das sind die Sein-Christen. Die sind einfach, ich nenne sie die Jesus-Kenner. Das sind die Jesus-Kenner. Die konzentrieren sich darauf, Jesus besser kennenzulernen, auf ihn zu schauen. Der liest ein Buch nach dem anderen, geht von einer Konferenz zur anderen, zieht sich alleine zurück ins Kloster und der ist einfach und sucht, Jesus besser kennenzulernen. Das ist der Sein-Christ. Der zitiert gerne Bibelverse wie Johannes 15,5, bleibet in mir und ich in euch, der bleibt einfach immer. Da gibt es auch ein Problem bei dem, die stehen oft im Weg. Ich nenne die Sein-Christen, das sind die sogenannten, ich habe den Ausdruck mal von einem Freund von mir aus Amerika, ist Pfarrer drüben, der Richard Dahlstrom, das sind die sogenannten Jesus-Einatmer. Die atmen Jesus immer ein. Die wollen ihn kennenlernen. Dann der Tun-Christ, das ist der Jesus-Ausatmer. Der atmet dauernd aus, der ist dauernd unterwegs. Die müssen immer was bewegen. Jetzt machen wir eine erlebnispädagogische Übung. Und zwar versucht es jetzt mal, bitte, aber da müsst ihr jetzt konsequent sein, versucht es jetzt mal bitte nur einatmen. Probiert es mal. Nur ein. Ihr dürft es nicht ausatmen, nur einatmen. Das müsst ihr jetzt ein bisschen durchziehen. Nicht reden, atmen sollst du. Atmen, einatmen. Ja?
Oder wenn das jetzt zu viel wird, jetzt ja, atme halt mal aus, aber jetzt nur ausatmen. Mal nur ausatmen, müsst ihr mal probieren. Aus, aus, nur aus. Stelle ich euch eine ganz simple Frage, was ist wichtiger? Einatmen oder ausatmen? Es ist so, abhängig von unserer, das hat viel mit Persönlichkeit zu tun, das hat mit Familie zu tun, wie du aufgewachsen bist, deine Eltern, das hat mit einer Kirchenzugehörigkeit zu tun, tendieren wir alle mehr in die eine Richtung, wir sind so getrimmt zu tun, oder in die andere, wir sind getrimmt zu sein. Ein- oder ausatmen. Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu beurteilen, wer biblischer ist von den beiden. Ich möchte nur ein paar Minuten drüber nachdenken, wie können wir als Christen lernen, echt zu sein. Wir haben gestern darüber geredet, echt original zu sein. Wie sieht das Original aus? Ich glaube, ich rede ja doch relativ oft mit Christen unterwegs oder auch hier am Dauernhof manchmal. Ich glaube, ein großer Prozentsatz von Christen, unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, charismatisch oder konservativ, viele Christen erleben ihr Christsein ungefähr so. Schau, ob du dich darin findest. Dieser Christ würde sagen, ich bin Christ und prinzipiell bin ich froh darüber, zu Gott zu gehören und gerettet zu sein. Ich will eigentlich auch anderen Menschen von Jesus zu erzählen, irgendwie weiß ich, dass ich das tun soll, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich so oft wie nie über Jesus rede, außer im Bibelkreis. Ich will auch gerne Gott einfach gefallen, stille Zeit machen, Bibel lesen, beten, aber ich muss zugeben, ich bringe das nicht auf die Reihe. Zumindest nicht regelmäßig. Und dann sagst du noch, ich bin so eingespannt in meinem Studium, in meinem Beruf, in meiner Karriere. Dann habe ich noch eine Frau, die braucht auch noch Zeit. Dann habe ich noch Kinder, die brauchen auch noch Zeit. Dann will ich auch noch ein bisschen ein Hobby oder einen Sport machen. Und jetzt soll ich Gott auch noch zufriedenstellen. Mir wird das Ganze einfach zu viel. Ich schaffe es nicht mehr. Es gibt viele Christen, die sind genau in diesem Rad drinnen. Und der Christ, wenn er eine sensible Seele hat, es gibt Menschen, die sind sehr sensibel, der wird so lange weitermachen, bis er ausbrennt, in Depression fällt und mit der Bibel unter dem Arm Selbstmord begeht. Dann gibt es andere, das sind starke Naturen, die halten viel aus, die halten das durch bis ans Lebensende. Die machen durch, werden zwar ein bisschen gesetzlich und Nächstenliebe ist nicht so groß geschrieben, aber die halten durch. Die halten die kirchliche Tradition aufrecht. Oder wieder andere, die machen einfach Schluss mit dem Christsein, weil sie irgendwie merken, ich halte es nicht durch. Ein Freund von mir, der hat mal eine Entscheidung getroffen für Jesus, mit dem habe ich, das war letztes Jahr im Herbst, habe ich mit ihm geredet, war eine große Enttäuschung in seinem Leben, hat er gesagt. Dann hatte er noch eine letzte intensive Gebetszeit mit Gott und er hat Gott gesagt, dass er von jetzt an Abstand von ihm hält. Er will ihn nicht ganz loswerden, aber einen Sicherheitsabstand. Und seit 10 Jahren lebt er so und damit geht es ihm eigentlich ganz gut. Ich glaube, um ein freudvolles, sinnvolles Leben führen zu können, brauche ich 2 Dinge. Und einer hat es mal so formuliert, das hat mir gut gefallen, ich brauche ein Lied zu singen und ein Glaubensbekenntnis, ein Credo, das ich glaube. Ich muss ein Lied haben, das ich singen kann und ein Credo, auf das ich mich stützen kann. Seht ihr, es ist etwas schiefgelaufen, wenn ich kein Lied mehr pfeifen kann. Wenn du als Christ kein Lied mehr pfeifen kannst, einfach aus Freude am Leben, dann ist was schiefgelaufen. Wenn du nicht mehr sein kannst. Nicht selten liegt es übrigens daran, dass dein Credo falsch ist, dein Glaubensbekenntnis, unsere Auffassung von Gott. Und da ist etwas, das hat mich echt befreit, das hat mir unheimlich geholfen vor Jahren, wo ich festgestellt habe, wenn das Christsein für mich, für mein Leben, eine zusätzliche Belastung im Leben wird, dann habe ich etwas Grundsätzliches missverstanden. Seht ihr, Jesus ruft Menschen nicht zu sich selbst, um ihnen noch zusätzliche Aufgaben aufzubürden, um ihr Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Sondern Jesus beruft uns, um frei zu sein. Und etwas, das habe ich schon in vielen Predigten gehört, und ich hoffe, ich habe selber nie gepredigt, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon oft gehört, Jesus, Gott, das ist wichtig, ist die Nummer eins in deinem Leben, Familie Nummer zwei, Arbeit Nummer drei und so weiter. Das ist ein absolutes Missverständnis. Und wisst ihr warum? Weil Gott hat kein Interesse daran, in deinem Leben die Nummer fünf zu sein, und er hat genauso wenig Interesse, in deinem Leben die Nummer eins zu sein. Das, was Jesus will, ist nicht die Nummer eins auf deiner To-Do-Liste. So, Nummer eins ist Gott, da muss ich stille Zeit machen, beten, dann habe ich den abgehakt. So, zweitens Familie, jetzt muss ich mit der Frau reden, die abgehakt, okay, jetzt kann ich in die Arbeit gehen. Dann dritt, weil das ist drittens dann und so weiter. Wenn du so lebst, dann musst du ausbrennen. Jesus hat kein Interesse, eins oder fünf Nummer zu sein. Jesus ist nicht eine extra Aufgabe, die wir auch noch erledigen müssen in diesem Leben, sondern Jesus will mit dir in die Aufgaben deines Lebens hineingehen. Er ist nicht die Nummer eins auf deiner To-Do-Liste, sondern er will dein Alles sein, dein Helfer, dein Retter, dein Herr, dein Freund, dein Heiland, der mit dir geht, um mit dir die Aufgaben des Lebens durchzuführen. Seht ihr übrigens, das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus. Religion bürdet den Menschen zusätzliche Belastungen auf. Das ist Religion. Jesus geht mit uns und hilft uns, die Lasten zu tragen. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus. Schlag's mal auf Lukas Kapitel 11, Vers 46. Jesus hat für niemand härtere Worte gefunden als für religiöse Menschen. Da sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die waren ja durchaus religiös, und es ist egal, welche Religion. Es kann auch die christliche Religion sein, die Lasten auferlegt. Oder die jüdische oder die muslimische. Lukas 11, Vers 46 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe euch, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Wisst ihr, was Religion tut? Sie belastet den Menschen immer. Du musst das tun, um Gott zufriedenzustellen. Und das musst auch noch tun und das musst auch noch tun. Und weil wir Religion lieben, haben wir aus dem Jesus-Glauben eine christliche Religion gemacht, die jetzt den christlichen Namen verwendet, um Menschen Lasten aufzulegen. Jesus hat für niemand härtere Worte gefunden als für religiöse Menschen. Und dann lest zum Gegensatz Matthäus 11, Vers 28, das ist der Zuspruch Jesu, Religion legt uns Lasten auf. Und in Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Ich belaste euch nicht, ich gebe euch Frieden. Im Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus. Damit wir aber wirklich diesen Jesus-Glauben genießen können, uns an Jesus erfreuen können, gibt es eine Grundwahrheit, von der du hundertprozentig überzeugt sein musst. Das ist das Credo, unser Glaubensbekenntnis. Und diese Grundwahrheit ist die, nämlich die Wahrheit, dass Gott es ausschließlich gut mit dir meint. Und das ist meine Frage an dich, glaubst du das? Denn wenn dein Credo, dein Glaubensbekenntnis nicht beinhaltet, dass Gott es nur gut mit dir meint, dann hast du kein Lied zu singen. Denn dann musst du auch vor Gott noch Angst haben. Wenn du glaubst, ja, Gott ist schon Liebe, aber manchmal schlägt er um sich. Also aufpassen muss ich schon, weil sonst habe ich ein Problem mit Gott. Wenn du das glaubst, kannst du kein Lied singen. Dann hast du Angst. Und Angst lähmt. Jesus ist nicht gekommen, um uns Angst zu machen, sondern um uns frei zu machen. Der Trauspruch in meinem Ehering, als wir geheiratet haben, habe ich der Hannelorian einen Bibelspruch gegeben und sie mir, der steht im Ehering immer noch drinnen, ist nicht mehr so gut erkennbar, aber er ist noch da. Meiner ist Römer 12, Vers 2, wo Paulus schreibt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, auf dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Glaubst du, dass Gottes Wille für dein Leben nur gut, nur wohlgefällig und nur vollkommen ist? Wenn du das nicht glaubst, kannst du kein Lied singen. Das ist so wesentlich. Wenn du nicht glaubst, dass Gott es nur gut mit dir meint, dann wirst du ihm zwar vielleicht aus Ehrfurcht dienen, versuchen, ihn zufriedenzustellen, aber du kannst nie entspannt in seiner Gegenwart ein Lied pfeifen. Und der Gottesdienst wird zu einer zusätzlichen schweren Aufgabe, weil wir Gott auch noch zufriedenstellen müssen. Das Interessante, im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, da haben wir zweimal die phänomenale Aussage über den Charakter Gottes. 1. Johannes, Kapitel 4, lesen wir das im Vers 8. Da steht ganz einfach, und es ist sehr überraschend, nicht nur für Ungläubige, auch für fromme Leute ist es überraschend, dass hier steht, Gott ist die Liebe. Oder Gott ist Liebe. Und wisst ihr, was hier überraschend ist? Es steht nur hier, Gott ist Liebe und sonst gar nichts. Es steht nicht hier, Gott ist Liebe und noch irgendwas. Nur Liebe. Das ist, übrigens, Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und so weiter. Aber Liebe ist keine Eigenschaft. Liebe ist seine Essenz. Das ist, was er ist. Gott ist Liebe. Und weil das die Essenz des Wesens Gottes ist, sind wir sicher. Das ist der Grund dafür. Es ist oft so, dass wir glauben, ja, Gott liebt mich schon, aber damit er mich liebt, muss ich mich schon so und so und so verhalten. Und das ist der Irrtum. Das ist Religion. Das ist, wo wir die Liebe verdienen wollen. Wo wir uns wieder anstrengen müssen. Ich glaube, dass zwar viele Christen glauben, ja, Gott liebt mich schon, aber gerne haben tut er mich nicht, weil der weiß ja, wie ich bin. Hans-Joachim Eckstein, ein lieber Freund, der hat das einmal so schön gesagt. Er hat gesagt, ist dir bewusst, dass du Gott nie enttäuschen kannst? Hast du das gewusst? Du kannst Gott nie enttäuschen. Weißt du, warum nicht? Denn damit Gott von dir enttäuscht sein könnte, müsste er sich zuvor in dir getäuscht haben. Sieh dir, Menschen kann ich täuschen. Und wenn sie dann aber draufkommen, wie ich wirklich bin, dann sind sie enttäuscht, weil ich sie vorher getäuscht habe. Gott kannst du nie täuschen. Und darum ist er von dir nie enttäuscht, denn er weiß sowieso, wie du bist. Und er liebt dich so, wie du bist. Das ist ja die gute Botschaft, das ist ja Evangelium. Das ist, warum Jesus so gewaltig ist. Und Jesus hat uns ja geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat dich nicht geliebt, nachdem du dich zusammengerissen hast und liebenswert geworden bist. Du musst wert sein, geliebt zu sein. Das ist sogar in unserer Sprache. Du musst es dir verdienen. Sondern Gott hat dich geliebt, als du Sünder warst. Römer 5 musst du dir mal geben. Zwei Gründe noch, warum wir uns so schwer tun, in dieser Liebe zu leben, aus dieser Liebe zu schöpfen. Und der eine Grund ist der, dass viele von uns, die in diesem Raum sind, viele von uns haben eine unbedingte, das heißt eine bedingungslose Liebe noch nie erfahren. Du weißt nicht, wie das ist. Du hast Eltern gehabt, denen musstest du entsprechen. Wenn du artig warst, hatten sie dich lieb. Wenn nicht, weniger. Einige von euch sind vielleicht aufgewachsen mit Eltern, die dich einfach um deinetwillen geliebt haben, egal was du getan hast. Die haben dich immer gleich geliebt. Dann hast du etwas erfahren von einer unbedingten Liebe. Aber den meisten kommt das nicht zuteil. Auch in der Firma musst du dem Chef entsprechen. Wenn du gut arbeitest, bekommst du Anerkennung und Lob und Wertschätzung. Wenn du weniger gut arbeitest, bekommst du weniger Lohn und Wertschätzung. Das ist ein Prinzip, ich muss mir es verdienen. Aber das ist keine bedingungslose Liebe. Und was Gott uns in Christus gegeben hat, ist diese unbedingte Liebe. Und wir tun uns wahnsinnig schwer damit, weil wir nicht wissen, wie das ist. Wir kennen es nicht. Und darum glauben wir auch, bei Gott müssen wir uns ein bisschen die Liebe schon verdienen, weil ich bin so wie ich bin, nicht liebenswert. Das heißt, wir übertragen dieses falsche Bild aus der Welt und stülpen es über Gott. Und wir finden keinen Frieden. Und darum möchte ich euch noch das ist eins meiner Lieblingsgebete, das lese ich sehr oft. Schlagt bitte auf Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 19. Epheser 3, 14 bis 19. Wo Paulus betet für die Christen in Ephesus. Und das ist ein kurzes Gebet, aber ein extrem langer Satz. Paulus hat ein paar extrem lange Sätze in seinen Briefen. Aber ich lese es euch vor. Und der Simon, glaube ich, hat es eh drauf. Epheser 3 und Vers 14. Da betet Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Das ist übrigens ganz entscheidend. Von Gott her wird jede Vaterschaft benannt und bestimmt. Seht ihr, es kann gut sein, dass einige von euch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit väterlichen Figuren. Vielleicht sogar sexuell missbraucht oder zumindest geschlagen und oder nicht geliebt. Der Vater war immer unterwegs. Man hat wenig von ihm gehabt. Und dann hat man dieses Vaterbild, das man ja erlebt, und überträgt das dann auf den himmlischen Vater. Aber das ist ein Fehler. Sondern Paulus schreibt hier, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. Das heißt, es ist umgekehrt. Wir müssen auf den wahren Vater sehen, nämlich den himmlischen, und von ihm lernen, wie der irdische Vater aussehen sollte. So müssen wir beginnen, nicht umgekehrt. Darum, wenn du schlechte Erfahrungen mit väterlichen Figuren hast, dann lerne auf Jesus zu schauen, denn er und der Vater sind eins, und zieh von ihm heraus, was ein Vater ist, ein wahrer Vater. Wenn du gute Erfahrungen hast mit Vätern, dann kannst du das multiplizieren. Weil Gott, der Vater, ist noch viel besser als der beste irdische Vater. Das heißt also, hier legt Paulus eine ganz wichtige, kategorische Sache fest. Wer ist der wahre Vater? Von wo nehmen wir das Vaterbild her? Und jetzt betet er im Vers 16, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Heiligen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wie gesagt, ein unendlich langer Satz. Aber in dem Satz ist so viel drinnen. Das ist ein Satz von hier weg. Paulus betet, der Vater, von dem jede Vaterschaft benannt wird, er gebe euch Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das heißt, Jesus betet für die Kraft des Heiligen Geistes. Wozu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Was betet Paulus? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, in dieser Liebe Christi sollten wir so gegründet und gewurzelt sein. Das ist unser Fundament. Diese Liebe des Christus, damit ihr imstande seid, zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Das sind vier Dimensionen, die es nicht gibt. Zumindest in unserer Welt nicht. Wir haben nur drei Dimensionen. Länge, Breite und Höhe. Es gibt keine Tiefe. Warum nimmt Paulus hier vier Dimensionen? Im nächsten Satz erkennst du es. Um zu erkennen, und das ist das, was mir so gefällt. Was sollen wir erkennen? Das, was die Erkenntnis übersteigt. Jetzt habe ich eine Frage. Wie kann man das erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Dafür betet Paulus. Wisst ihr wie? Es gibt nur eine Möglichkeit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir das erkennen, was wir nicht erkennen können. Und was ist das? Die übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet. Das ist der Schlüssel. Und ich möchte euch ermutigen, für euch selbst und für die, die ihr lieb habt, betet für euch selbst und für eure Lieben um die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr das erkennt, was ihr nicht erkennen könnt, nämlich die Liebe des Christus, und dass ihr darin gegründet und gewurzelt seid. Das ist unser Fundament. Das betet Paulus. Und wenn man auf diesem Fundament gegründet und gewurzelt ist, dann kann man ein Lied pfeifen. Ich bin geliebt. So wie ich bin. Muss nichts dazu tun. Ich kann einfach sein. Be present. Sei einfach präsent in dieser Liebe des Christus. Das ist Evangelium. Und das wünsche ich uns. Und es braucht einfach, was es braucht, ist, dass wir in der Nähe immer wieder zu Christus kommen, um diese Kraft, um diese Offenbarung beten und bitten und sagen, Herr, darum bete ich, wie der Paulus. Denn darin möchte ich gegründet sein. Das wünsche ich mir für mich. Ab und zu vergesse ich es wieder, muss ich schon zugeben. Aber meistens erfreue ich mich daran. Und darum darf man so unverschämt frei sein. Muss sich nicht selber verdammen, nicht dauernd selber verurteilen, sondern einfach frei sein in dieser Liebe. Und dann kann man den Mund gar nicht halten, dann redet man auch darüber. Nicht, weil ich muss, nicht, weil es eine christliche Pflicht ist, sondern weil ich erfüllt bin mit dieser, wie es hier steht, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Darum sagt Paulus, ich schäme mich nicht, über ihn zu reden. Letzte Woche war er auf einer Berghütte, auf zwei verschiedenen. Und damit andere Bergführer, die vom Glauben nicht so viel halten. Aber es war so nett, es war einfach, ja, einfach eine Freude gehabt, über Jesus zu reden. Was die dann davon halten, ja, das ist ja ihre Sache. Aber es ist eine Freiheit und keine religiöse Pflicht. Das wünsche ich uns. Ich bete noch miteinander. Lieber Vater, es ist wirklich so ein Geschenk, dass wir in Christus gekriegt haben, diese Gewissheit deiner Liebe, wo wir nicht aus Angst motiviert sein müssen, sondern aus Dankbarkeit erfüllt sein dürfen, weil du uns so liebst. Es übersteigt unsere Erkenntnis, Vater, unsere Erkenntnis, weil wir wissen, dass wir nicht liebenswert sind, weil wir nicht liebenswürdig sind. Aber danke, Herr, dass wir das gar nicht waren und gar nicht sein müssen. Sondern wir dürfen einfach bei dir sein. Be present. In deiner Gegenwart sein. Im Wissen, wir sind angenommen. Und alles, was es braucht, Herr, dass wir uns an dich wenden, um Vergebung bitten, für das, was uns trennt von dir, und dich einladen, unser Herr, Heiland, Freund, Helfer, unser Gott zu sein. Und danke, Herr, dass du nicht Religion bist, der uns mit zusätzlichen Bürden durchs Leben schickt, sondern der mit uns geht und uns hilft, unsere Lasten zu tragen. Dafür danke ich dir so sehr. Und daran möchte ich mich jeden Tag neu erinnern. Herr, wenn wir es vergessen, wollen wir uns gegenseitig daran erinnern und darin ermutigen. Und so bete ich auch, dass diese Woche eine Woche der Ermutigung sein kann, wo wir uns gegenseitig ermutigen, in der Wahrheit zu leben, um echt zu sein, wie du uns gemacht hast. So danke, Herz, für diesen Abend, für deine Gegenwart, für die Kraft des Heiligen Geistes,
Herr, erfülle du uns mit dieser Erkenntnis der Liebe des Christus und bewahre uns, Herr, aus eigener Kraft zu leben und immer versuchen, Liebe zu bekommen. So, danke, Herr, für das Miteinander. Segne uns jetzt diesen Abend noch. Amen.